Ja, schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Es ist schön, wieder mal bei euch zu sein. Es gibt ja so gute Traditionen, ne? Und der Willi sagt es ja eingangs so einmal im Jahr, aber es ist echt schön. Ich bin gerne bei euch und möchte auch euch ganz herzlich grüßen von dem gesamten Team von Ethnos 360. Schön, dass wir uns so verbunden wissen mit der Arbeit und auch, dass der Willi, der ist ja bei uns im Verein und eben Sasch und Carissa, das unterstützt ihr nun schon seit so vielen Jahren. Das ist sehr schön. Ja, als heute Morgen so in der Einleitung manches gesagt wurde über das Wort Gottes, da musste ich so denken, wir haben bei uns im Büro eine Bibel und die ist, wenn man die aufschlägt, und dann sind da nur weiße Seiten drin. Und das zeigen wir manchmal, dass wir sagen, wisst ihr eigentlich, dass es über 2000 Volksgruppen gibt, die genau, bei denen die Bibel so aussieht, ein Buch mit weißen Blättern. Die haben nicht einen einzigen Vers in ihrer Herzenssprache in dem Evangelium. Und die können nicht diese schönen Lieder singen, die wir singen. Die können nicht diese wunderbaren, tröstenden Worte auch, wie wir es heute Morgen gehört haben, dass es diesen Gott gibt, der eben reinigt, der uns vergibt und uns neu macht. Und es ist mir immer wieder ein Ansporn eben, dankbar zu sein für sein Wort, dass wir es haben dürfen. Lasst uns groß und klein wirklich davon ausreichend Gebrauch machen. Ja, so vielleicht ganz kurz zur Einleitung. Ich habe wieder am Anfang ein paar kleine Infos von uns als Team dabei. Muss man ein bisschen länger drücken? Ja, genau. Und neben den Grüßen ein beherrschendes Thema bei uns im Moment. Nur mal ganz kurz, hier ist aber nichts drauf, ne? Also das ist okay oder muss man das nur anschalten? Es war aus, glaube ich, aber ich mache einfach schon mal weiter, ne? Und super. Prima. Ja, also, beherrschendes Thema bei uns war in den letzten Monaten, dass wir gewartet haben. Da hat Gott uns auf eine ganz schöne Geduldsprobe gestellt, dass wir nämlich die Baugenehmigung, da mussten wir 13 Monate dran, haben wir darauf gewartet. Das hatte mit verschiedenen Dingen zu tun. Zweimal hat im Bauamt in Gummersbach, hat also die Verantwortliche der Sachbearbeiter sich geändert und dann fiel ihnen auch noch ein, dass wir doch eigentlich noch Dinge vorholen könnten oder nachholen müssten, die unser Vorgänger sozusagen vergessen hat, da einzureichen. Jedenfalls, wir sind also dabei, jetzt umzubauen und die ganzen Toilettenanlagen im Wintergarten entstehen neue Büros. Wir haben einen Eventbereich. Na, jedenfalls sind wir sehr dankbar dafür, dass es jetzt endlich seit Februar losgeht. Und wollte an dieser Stelle einfach auch mal das weitergeben. Ihr seid ja nicht so weit weg hier in Marienheide und ihr habt so viele kräftige, gute, junge Männer. Und wer also da sagt, Mensch, das wäre mir was, ich möchte mal praktisch da Hand anlegen, sprecht mich doch einfach an. Oder die Adresse, ihr könnt über den Willi erfahren, meldet euch bei uns, wir können da gerne was möglich machen. Das war nur eine Tätigkeit, den Estrich, der muss komplett rausgenommen werden. Also wer da sagt, Mensch, in den Osterferien oder so, dann nehme ich mir mal ein bisschen Zeit, von Herzen gern, wir würden uns freuen. Ja, dann ein weiteres Gebetsanliegen. Oder machst du es sonst einfach weiter, bitte? Irgendwie. Ja, betet doch einfach auch für die Bibelschule in England. Und zwar erleben wir da auch im Moment gerade recht Schweres. Wir haben vor kurzem eine Lehrerin gestorben an Krebs und auch ein paar Tage später nur die Frau eines Lehrers. Bei einer Mitarbeiterin, die den Kurzzeitbereich geleitet, wurde ein Hirntumor festgestellt und ein anderes Lehrer-Ehepaar musste wegen ihren Kindern weggehen. Also wir haben da einen ziemlichen Aderlass gerade im Moment und da gibt es einige wenige, die dann sozusagen das ganze Programm stemmen. Da könnt ihr wirklich, wenn ihr daran erinnert werdet, da waren ja auch Sasch und Carissa, Schusters, wir. Das ist ja, für Europa ist das ja unser Ausbildungszentrum. Da könnt ihr also gerne bitte für beten. Das andere ist um Bewahrung, praktische Hilfe und Finanzen für diesen Umbau, den ich vorhin schon erwähnt habe. Und natürlich ist unser größtes Anliegen, dass Gott mehr Arbeiter in die Ernte sendet. Ja, dass wir da immer wieder auch dran denken, dass ihr auch als wachsende Gemeinde, dass ihr dafür betet und sagt, Herr, wen könnten wir vielleicht noch aus unserer Gemeinde eben auch in den weltweiten Dienst entsenden. Ja, wir sind dankbar für Menschen, die gehen. Wir haben auch derzeit die größte Anzahl an Leuten auf der Bibelschule, die sich ausbilden lassen. Da sind wir sehr ermutigt drüber. Und dieses Jahr werden auch wieder einige gehen, die jetzt gerade die sogenannten Kandidatentage hatten. Da könnt ihr auch für sie beten, dass das mit den Gemeinden funktioniert, dass die Unterstützung, dass die Menschen wirklich dahinter bleiben. Und schließlich möchte ich euch ganz herzlich einladen, das müsste dann jetzt das Letzte genau sein, morgen schon wieder habt ihr Möglichkeit, Anteil zu nehmen an dem, was Gott weltweit tut. Wir haben morgen wahre Urgesteine sozusagen bei uns zu Gast in Hückeswagen in Struxfeld in der Gemeinde. Manfred und Barbara Kern, vielleicht hat der ein oder andere die schon mal gehört, die sind ein Paar, die seit über 50 Jahren im Dienst der Arbeit stehen, und zwar in Brasilien. Sie haben viele Kinder, die weltweit verstreut sind, auch im Dienst für Gott. Und sie werden von ihrer Arbeit unter den Pacas Novos, das ist eine Volksgruppe in Brasilien, morgen Abend um 7:30 in Struxfeld berichten. Also herzliche Einladung, morgen dann auch dabei zu sein. Ja, soweit einfach mal kurz wieder ein kleines Update aus unserer Arbeit. Und damit möchte ich jetzt einfach loslegen für das, was uns heute bewegen soll. Und zwar mit einer Geschichte, die heißt Freier Zutritt. Während des amerikanischen Bürgerkrieges hatte ein Soldat Heimaturlaub erhalten. Er wollte sich um eine Audienz beim Präsidenten bemühen und diesen darum bitten, aus dem Dienst entlassen zu werden, weil sich in seiner Familie ein Trauerfall ereignet hatte. Als er beim Weißen Haus ankam, wurde ihm jedoch der Zutritt verweigert. Betrübt ging er in den nahegelegenen Park und setzte sich auf eine Bank. Ein vorbeilaufender Junge erblickte ihn dort und bemerkte, wie bedrückt dieser Soldat aussah. Er ging auf den Fremden zu und die beiden kamen ins Gespräch. Schon bald schüttete der Soldat dem Jungen sein Herz aus. Er schilderte ihm die Situation und sein Anliegen, das er dem Präsidenten hatte vortragen wollen. Nachdem sich der Junge alles angehört hatte, sagte er: Kommen Sie mit mir. Er führte den Soldaten zurück ins Weiße Haus. Die beiden gingen durch den Hintereingang und kein Wächter hielt sie auf. Sogar die Generäle und hochrangigen Regierungsvertreter grüßten höflich und ließen sie passieren. Der Soldat war höchst erstaunt. Schließlich gelangten sie zum Büro des Präsidenten. Ohne zu klopfen, öffnete der Junge die Tür und trat ein. Abraham Lincoln, der sich gerade im Gespräch mit dem Außenminister befand, wandte sich zu ihm und fragte: Was kann ich für dich tun, Todd? Papa, sagte der Junge, dieser Soldat muss mit dir sprechen. Direkt zu Gott sprechen? Freien Zutritt zu dem Herrscher dieser Welt? Da müssen wir uns doch zunächst einmal die Frage stellen: Ja, wo wohnt Gott eigentlich? Ja, und da gibt es ja allerhand Ideen, ja, wo Gott wohnt. Da sagten manche, ja, Gott wohnt im Himmel. Und andere sagen schlicht, ja, Gott wohnt in den Menschen oder in den Herzen. Und viele behaupten, Gott wohnt in der Natur. Und so abwegig ist das ja nicht, wenn man jetzt wieder rausgeht, wie alles grünt und blüht. Ganz sicher zeigt die Schöpfung natürlich seine Schöpfung, aber Gott ist nicht die Natur. Und wo wohnt er wirklich? In unseren Arbeiten rund um den Globus, da haben wir auch so mancherlei Vorstellungen. Da würden die Kinder, wenn sie das hören, was? Ja, da ist Gott ein großer Stein oder Gott ist irgendein Riese oder Gott ist der Mond und so weiter. Wo wohnt Gott? Felsen, Quellen, Bäume, viele Stätten werden als der Wohnstätte der Götter angesehen. Der bekannte Liederdichter Jochen Klepper, der hat es so ausgedrückt, und das gefällt mir sehr gut. Der sagt: Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann. Von seinem Angesichte trennt uns der Sünde Bann. Unsterblich und gewaltig ist unser Gott allein. Will König tausendfältig, Herr aller Herren sein. Kann es überhaupt eine Wohnung geben, die diesen Gott fassen kann? Als der König Salomo diesen gewaltigen Tempel einweihen ließ. Und ich weiß nicht, ob den jemand von euch schon mal gesehen hat. Wenn man in Jerusalem ist, da gibt es einen Nachbau von dem Tempel. Und der im Maßstab steht zu den anderen Häusern. Das ist schon gewaltig. Also der Tempel, das war schon ein richtiges, eindrückliches Gebäude. Aber dieser Salomo, der betet bei der Einweihung, nämlich Folgendes. Der sagt, aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dieses Haus tun, das ich für dich gebaut habe? Der Salomo wusste, Gott ist nicht nur groß, unvergleichlich groß, sondern er ist unbeschreiblich, allgegenwärtig, außerhalb unseres Systems. Es gibt nichts, was ihn jemals fassen könnte. Und doch, und das ist jetzt dieses Unbeschreibliche, dieses, sagt Gott diesen unbegreiflichen Satz, ich möchte in eurer Mitte wohnen. Und das hebräische Wort betochem bedeutet im literarischen Sinne in ihnen. Ich finde das total faszinierend. Ja, in ihnen. Und deshalb gibt es ja auch verschiedene Namen der Stiftshütte. Aber die Frage bleibt doch, wie es hier auch steht, wie kann denn ein heiliger Gott Gemeinschaft mit sündigen Menschen haben? Ein Gott, der sagt, er will bei den Menschen wohnen? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir zurück an den Anfang. Gott bildete den Menschen als Krone der gesamten Schöpfung. Am sechsten Tage mit der Absicht, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Eine direkte Nähebeziehung. Doch dann kam der Sündenfall. Und diese einzigartige, bis dahin reine Beziehung zwischen Schöpfung und Geschöpf, die wird beendet und eine unüberbrückbare Kluft liegt zwischen Mensch und Gott seitdem. Das erklärte Ziel aber Gottes bleibt es, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und er bestätigt diesen Wunsch immer wieder im Alten Testament. Ich habe hier nur mal ein paar Stellen aufgeführt. Die eine aus 2. Mose 25 habe ich bereits gelesen. Sacharja 2, Vers 15. Da heißt es, ich werde in eurer Mitte wohnen. Oder Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Durch Weihnachten wurde uns Gott versprochen. Gott wird Mensch. Immanuel, Gott mit uns. Und Jesus hat versprochen in seinem Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und um genau das deutlich zu machen, dazu dient das Modell der Stiftshütte im Alten Testament. Denn die Stiftshütte ist ein Abglanz des Paradieses mit dem Vorgeschmack auf Zukünftiges. Und Gott verwendet die Stiftshütte als eine Art Gegenstandslektion, um uns Christen sein Erlösungswerk nahezubringen. Denn die Stiftshütte stellt nach Hebräer 8 einen Schatten und ein Abbild der himmlischen Dinge dar. Im Paradies ist Gott Adam und Eva direkt begegnet. Und in der Stiftshütte erschien Gott seinem Volk sichtbar und hörbar, aber eben verklärt. Aber wisst ihr, einiges ist sehr interessant. Der Begriff des Bekleidens, wie wir es in 1. Mose 3 lesen, als sie gesündigt hatten und als Gott ihnen praktisch aus Fell Kleider macht, das ist genau derselbe Begriff, der gebraucht wird zur Ankleidung der Priester. Und auch die kostbaren Metalle, die wir im Garten Eden finden, die werden bei der Stiftshütte verwendet. Und schließlich, das ist die dritte Parallele, zum Anfang, dass der Eingang zum Garten und zur Stiftshütte jeweils im Osten lag. Das können wir nachlesen in 2. Mose 27. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber jetzt mag doch der eine oder andere hier heute Morgen sitzen, der sagt, naja, also Entschuldigung, ist das wirklich wichtig? Wie kann das heute noch Bedeutung haben? Wie wichtig und bedeutungsvoll dieses Modell der Stiftshütte ist, das wird unter anderem dadurch deutlich, Wenn ich jetzt fragen würde, was denkt ihr, in wie vielen Kapiteln der Bibel befasst sich mit der Stiftshütte? 10, 15 oder 25? Was würdet ihr sagen? So einfach mal spontan. 25? Nein, das ist auch nicht richtig. Ich bin natürlich gemein. Es sind 50. Ich wollte nur einfach mal sagen, dass man, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber von manchen Dingen, da erfahren wir nur so 2, 3 Verse in der Bibel. Für über manche Sachen gibt es ein Kapitel. Die ganze Schöpfung wird in 1,5 Kapiteln abgehandelt. Und über die Stiftshütte gibt es 50 Kapitel, 46 Kapitel von den Büchern 2. bis 5. Buch Mose befassen sich damit und 4 Kapitel im Hebräerbrief. Und ich denke, wenn es Gott so wichtig ist, dass er so viel darauf verwendet, dann sollten wir uns auch damit beschäftigen. Und ich möchte heute Morgen den Versuch wagen, am Modell der Stiftshütte aufzuzeigen, was das eigentlich bedeutet, dass dieser heilige und ewige Gott die Beziehung zu uns Menschen sucht und wie wir zu Gott kommen können. Und um das zu sehen, möchte ich mit euch heute Morgen ins Innere der Stiftshütte gehen. Und das Thema heißt, der Weg zu Gott, Willi hat es gesagt, der Weg zu Gott am Beispiel der Stiftshütte. Ein Satz vorweg, alle Bilder, die ihr hier seht, sind aus einem sehr guten Buch entnommen von dem Eberhard Platte, wie man die Stiftshütte lehrt, und einige Fotos, als wir bei unserer 20-jährigen Hochzeitsreise, meine Frau und ich vor kurzem, das ist auch schon über ein Jahr her, aber in Israel waren, da haben wir uns das Modell angeguckt, dort steht ja ein Modell im Süden Israels. Also, drei Einheiten oder 3 Punkte, wo ich das heute Morgen weitergeben möchte. Das erste ist ein paar einleitende Gedanken. Das zweite, das Mobiliar und seine Bedeutung. Und schließlich zum Schluss noch kurz, der Weg zu Gott, der Zugang zum Thron. Gut, fangen wir an mit dem ersten Thema, einleitende Gedanken. Die Stiftshütte, was ist so besonders an dieser Stiftshütte? Gott gab Mose den Auftrag, ein Heiligtum zu bauen. Warum? Weil Gott eben diesen Wunsch ausdrückte, mitten unter ihnen zu wohnen. Übrigens spricht Gott 7-mal, ist auch interessant, 7-mal spricht Gott, und der Herr redete mit Mose und sprach, mach mir ein Heiligtum, dass ich unter meinen Menschen wohne. Gott gibt ihm eine Materialliste. Das sind ziemlich edle Dinge. Insgesamt 14 verschiedene Sachen. Und hier habt ihr es aufgeführt. 1,5 Tonnen Gold, daneben Silber, Erz, blauer und roter Purpur und verschiedene Tierfelle sowie einige Edelsteine und jede Menge Akazienholz. Ach super, vielen Dank. Und das Volk wurde gefragt, freiwillig Gaben zu geben. Und zwar die, sagt die Bibel, welche ihr Herz dazu trieb. Und wisst ihr, was ich faszinierend finde? Kenner wissen, was die Antwort nämlich ist. In 2. Mose 36 lesen wir nämlich, man musste dem Volk aufhören, es musste aufhören, Sachen zu bringen, weil eben so viel da war. Und ich musste schon so denken, was ist das für eine Herausforderung für uns? Wie viel sind wir bereit zu geben? Für die Arbeit der Gemeinde, für die Arbeit im Reiche Gottes. Treibt uns unser Herz dafür zu geben, zu investieren. Ich las neulich eine erschreckende Statistik. Die ist zwar aus den USA, aber ich denke, so Unrecht hat die nicht. Und die sagte, dass 70% aller Gaben, hört euch das mal an, 70% aller Gaben, die in die Gemeinde und ins Reich Gottes gegeben wird, von Menschen kommen, die über 65 Jahre alt sind. Das sagt mir zweierlei. Das Erste, was es mir sagt, die ältere Generation hat gelernt zu geben. Das ist wirklich sehr faszinierend. Und obwohl unsere Generation jetzt heute so reich sind wie nie zuvor, das ist die zweite Feststellung, haben die Menschen darunter, ich sage jetzt mal 60 und runter, offenbar nicht gelernt, in dem Maße zu geben. Und das finde ich schon Herausforderung. Das wird uns als Mission, als Gemeinde, wird uns das betreffen. Also von daher, hier sitzen viele junge Leute auch. Einfach die, lasst euch hinterfragen, wie ist das? Treibt dich dein Herz dazu, Gaben und Zeit ins Reich Gottes zu investieren? Nachdem alles Material zur Verfügung stand, gab Mose weitere Anweisungen. Dann sagt er nämlich, und das ist faszinierend, die Stiftshütte ist bis zuletzt ins kleinste Detail beschrieben. Gott ermahnt Mose in 2. Mose 25, Vers 40, achte sorgfältig darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild oder Urbild machst, das ich dir auf dem Berg gezeigt habe. Ja? Also Gott zeigt ihm ein genaues Modell von der Stiftshütte im Himmel. Mose sah den Prototypen. Und wisst ihr, ich finde es schon sehr interessant, dass nach jeder Schilderung von den einzelnen Geräten dieser Satz steht. Und Mose machte es genau so, wie es der Herr geboten hatte. Und als alles fertig war, heißt es in 2. Mose 39, Vers 32, die Kinder Israels machten alles genau so, wie es der Herr Mose geboten hatte. Genau so machten sie es. Guckt mal, da steht zweimal dasselbe, genau so. Und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis als Vater von 4 Kindern, wenn die Kinder manchmal sagen, ja Papa, aber ich habe das doch so und so gemacht. Es ist auch nicht schlecht. Ja, und dann müssen wir manchmal sagen, das stimmt, aber ich hatte etwas anderes gesagt. Und wisst ihr, und das finde ich faszinierend, der Mose hat etwas davon verstanden, dass wenn Gott sagt, mach es so, dass da ist kein Spielraum für, ja, aber ich habe noch einen Alternativvorschlag, so könnten wir es doch auch machen. Ja, das ist in der Wirtschaft vielleicht interessant, da sind wir Deutschen ja als Ingenieure durch das Vordenken und sicherlich ganz gut drin, aber wenn es in Bezug auf Gehorsam vor Gott gegenüber geht, dann möchte er, dass wir es genau so machen, wie er es sagt. Und diese zweimalige Formulierung, die zeigt einfach, wie strikt sie sich an diese Anweisungen gehalten hatten. Und ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass Mose verstanden hat, wer dieser Gott ist. Dieser ewige, unveränderbare Gott offenbarte sich. Und dieser Gott macht deutlich, ich bin heilig. Ihr könnt nicht mit mir umspringen wie mit irgendwelchen Götzen von Ägypten. Ja, wir haben ja das tolle Lied von der Jungschau, nochmal vielen Dank für die gute Hinführung, ja. Let my people go. Wisst ihr, dass die Ägypter, man schätzt mal, dass sie über 1 Million Götter hatten. Und die Plagen, die strafen ja jede Art von Gott, ja. Der Frosch war Gott für irgendwas und dann lässt Gott mal eben ganz viele Frösche hinspringen und die Stechfliegen und die Sonne und. Aber mit diesem Gott, dem Lebendigen, dem Yahweh, können wir nicht so umspringen. Wir werden noch mehr von dieser Detailtreue der Materialien und dieser Gewissenhaftigkeit des Priester- und Opferdienstes einen Einblick bekommen in diese gewaltige Kluft, die zwischen Mensch und Gott besteht. Da zeigt sich in allem, du als Mensch bist, so wie du bist, nicht passend für meine Gegenwart. Und wisst ihr, es ist auch sehr beeindruckend, als die Stiftshütte eingeweiht wird und Gott wirklich dort einzieht. Ich lese aus 2. Mose 40, da heißt es, so vollendete Mose sein Werk. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Wenn man sowas liest, dann fragt man sich schon, oder ich habe mich gefragt, was ist eigentlich mit dieser heiligen Ehrfurcht heute? Wie ist das? Wenn in manchen modernen Lobliedern Gott als Kumpel und Freund dargestellt wird, der dazu da ist, dass es mir doch gut geht, wenn man so ein bisschen schnodderig und respektlos über Gott redet oder meint, eine Übersetzung mundgerecht für den Menschen von heute gemacht wird, wie die Volksbibel oder auch sonst. Wie ist das? Paulus ist allen geworden, sagt er, aber über eins bin ich mir ziemlich sicher. Er hat nie weder die Klarheit des Evangeliums abgemildert, noch hat er irgendwelche Kompromisse eingegangen und hat irgendwie das Wort Gottes lächerlich gemacht. Ja, ich kann zu Gott Abba, Vater sagen, aber er ist immer noch dieser heilige, absolut gerechte und souveräne Gott, dem alles untertan ist und dem er, der sich keinem gegenüber erklären muss. Und ich glaube, wenn die Stiftshütte uns eines lehrt, dann ist es auf jeden Fall die Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes. Da gibt es kein I did it my way, wie es ja Frank Sinatra mal gesungen hat. Nein, nimm Gottes Wort genau. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Ich möchte mir mit euch so ein bisschen das Mobiliar anschauen, die Stiftshütte. Weil wir in den Gegenständen der Stiftshütte einfach so viel von dieser Bedeutung finden. Ja, von seiner Person, von Jesus und was das heißt. Zunächst einmal einen kleinen Überblick über das Gebäude. Die Bilder, das hatte ich schon gesagt, wo die herkommen. Und wenn wir uns hier mal diese Grafik angucken, dann haben wir so ein bisschen den Überblick. Sie war also etwa das ganze Gebäude, oder der Raum war 50 Meter lang und 25 Meter breit. Und die Stiftshütte lag dabei immer im Zentrum. Und jeder Stamm selbst hatte seinen Platz. Drei Stämme jeweils zu je einer Seite. Und egal, wo sie hinzogen, sie konnten sich dadurch immer orientieren. Alles richtete sich nach der Stiftshütte. Und ich hatte es schon gesagt, der Eingang lag immer im Osten. Nach Osten nochmal. Nach Osten war der Mensch von der Sünde, von Gott getrennt worden. 1. Mose 3, als sie aus dem Paradies mussten. Und vom Osten her öffnet Gott nun den Weg und die Möglichkeit der Rückkehr in seine Gegenwart. Die Stiftshütte hatte drei Teile. Hinter der äußeren Umzäunung empfand sich der freie Vorhof. Dieser war von einer erhöhten Position aus einsehbar. Da konnte das Volk sehen, wie die Priester dort Opfer brachten. Und das Gebäude selbst, da gab es diesen Vorhang, diesen trennenden Vorhang, das Heiligste und das Allerheiligste. Und wisst ihr, was auch interessant ist, wenn man den Schilderungen folgt? Gott fängt innen an und geht von innen nach außen. Wir Menschen sind ja eher pragmatisch, ja. Wir machen erstmal das Drumherum, ist ja auch praktisch. Stellt euch vor, jemand würde sein Wohnzimmer irgendwo hinbauen und baut dann erst die Wände darum. Das geht ja auch nicht so wirklich. Aber es ist interessant, dass Gott bei dem zentralen Gegenstand der Bundeslade anfängt. Der Thronsaal Gottes, aber dazu kommen wir später noch. Also Gott baut erst die Möbel durch Mose und dann das Haus drumherum. Aber weil wir uns jetzt den Weg eben zu Gott anschauen, wollen wir von außen nach innen vorgehen. Okay, also der Eingang zur Stiftshütte. Ihr seht hier nochmal das Bild. Ich hoffe, das kann man auch hinten ganz gut sehen. Nur ein Eingang führte in den Vorhof der Stiftshütte. Und nur männliche Leviten und Priester durften diesen Vorhof betreten und dort dienen. Die Kinder Israels konnten ihre freiwilligen Gaben, ihre Abgaben für das Heiligtum nur an die Tür bringen. Gott forderte das als eine ewige Ordnung. Das lesen wir in 4. Mose 18. Und dieser Eingangsvorhang, wie ihr ihn hier seht, mit diesen vier Farben, das kommt immer wieder vor. Und da werden wir noch was zu hören, was das bedeutet. Und wisst ihr, wenn man das sieht, da fängt das doch schon an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man muss doch, wenn man dieses Bild sieht und hört, ein Eingang, da denkt man doch sofort, ja, was bedeutet denn das? Was hat denn Jesus gesagt? Jesus ist die Tür zum Leben und der einzige Weg zum Vater. Johannes 14, 6 sagt der Herr, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und damals brauchten die Kinder Israels einen Mittler. Und auch wir brauchen einen Mittler. Aber nicht Maria oder irgendwelche Heiligen, sondern wir brauchen Jesus. Denn nur er ist der einzige anerkannte Mittler zwischen Gott und mir geworden. Das wird in Hebräer übrigens sehr, sehr gut deutlich, ja, wo im Hebräerbrief der Schreiber erstmal zeigt, dass wir jetzt diesen Mittler haben. Und ein Mittler ist dadurch gekennzeichnet, er muss auf beiden Seiten gute Kontakte haben, sozusagen. Ja. Der Mittler, der muss auf der einen Seite, der muss die Menschen verstehen können. Und das konnte Jesus, weil er Mensch wurde. Auf der anderen Seite aber auch Gott repräsentieren. Also ganz interessante Symbolik. Wir brauchen diesen Mittler. Und so, wie die Stiftshütte praktisch durch drei Vorhänge getrennt war, so müssten wir theoretisch durch diese drei Vorhänge gehen, um ins Allerheiligste zu gelangen. Und Gott erklärt jetzt anhand dieser Frage, dass Jesus nicht nur der Mittler ist, sondern wie kann ein Mensch zu Gott kommen? Das wird hier deutlich. Gut, kommen wir zum Vorhang, zum Vorhof und seinen Gegenständen. Der Bereich, also wie gesagt, der die Stiftshütte umgab, war der sogenannte Vorhof. Und diese Abgrenzung des Vorhofs, das lesen wir in 2. Mose 27, war aus gezwirntem Byssus. Das ist eine Faser aus Baumwolle oder Seide oder Flachs und ist ein Bild für die Sauberkeit und Reinheit. Der Vorhang wurde an 60 Säulen aus Akazienholz aufgehängt. Und mit dieser Unterscheidung oder mit dieser Umzäunung wurde eine klare Unterscheidung gemacht zwischen drinnen und draußen. Gott wohnte in einem abgesonderten Bereich. Dieser Vorhang war ca. 2,50 Meter hoch und ich glaube, es kommt das nächste jetzt. In diesem Vorhof, es gibt also ein Drinnen und Draußen. Hier wurden die priesterlichen Handlungen vorgenommen. Hier wurden die Tiere geschlachtet, hier wurden sie in Stücke zerlegt, hier wurde geopfert. Hier wurden die Opferteile gegessen und hier geschah auch die Reinigung. Und wenn man in den Vorhof betrat, dann fiel sofort der bronzene Altar auf. Darauf konnte man sagen, wer in die Gegenwart Gottes kommen wollte, kam an dem Altar nicht vorbei. Schauen wir uns also den Brandopferaltar an. Der war recht groß, 2,50 Meter mal 2,50 Meter. Er bestand auch aus Akazienholz, das mit Kupfer überzogen war. Und da führte so eine Rampe herauf, wie wir auf dem Bild sehen. Und es gab Stangen, damit man ihn tragen konnte. Innen befand sich dieses Gitter, was ihr seht, um darauf zu opfern. Und unter diesem Gitter brannte ein Feuer, und das sollte nach Gottes Gebot nie verlöschen. Das ist auch interessant. Es symbolisiert nämlich die ständige Bereitschaft Gottes, Sündenbekenntnis und Wiedergutmachung durch Opfer anzunehmen. Was auf diesem Altar dargebracht wurde, war nur für Gott bestimmt. Blut wurde dazu benutzt, den Altar zu heiligen. Was da dargebracht wurde, das wurde nicht gegessen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass es damals dort nicht so hier so schön gepflegt und sauber zuging wie in diesem Gottesdienstraum. Das wäre für unsere Ohren und Augen und Nasen ziemlich, na, ich nenne es mal positiv, herausfordernd gewesen. Für jede Sünde des Volkes musste geopfert werden. Hebräer 9,22, denn ohne Blutvergießen ist keine Vergebung möglich. Aber Gott sagte interessanterweise, dass ihm das ein Wohlgeruch sei. Was denkt ihr? Warum ist das wohl so? Weil die Opfer von Vergebung, Versöhnung und Dank sprachen. Bevor Gott sein Volk befreite, setzte er das Passahlamm ein. Es musste ein fehlerloses Lamm sein. Und auch beim Passahlamm finden wir ja so viele Hinweise auf Jesus. Ich finde keinen Fehler an ihm, sagte Pilatus und Herodes. Sie erklärten ihn für rein. Er konnte das einmalige Passahlamm sein, das, durch das wir gerecht werden. In 1. Petrus 1, Vers 18 heißt es, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben. Und ihr wisst, was für ein Preis dieser Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Und im Alten Bund, das wissen wir, war dieses Opfer nur eine vorübergehende Zudeckung der Sünde. Die Opfer mussten immer und immer wieder wiederholt werden. Die Priester hatten niemals Ruhe, vom Morgen bis zum Abendopfer. Übrigens, wenn man im heißen Wüstenklima Tiere schlachtet und schächtet, wie es die Juden ja tun, schächten heißt also, die Tiere mussten komplett ausbluten, was glaubt ihr, wie es da abgegangen ist? Die Lydia und ich, wir waren mal im arabischen Teil von Jerusalem über den Fleischmarkt gegangen. Also all die Fliegen und Gerüche und dann tropfte das Blut und rennt dann so in den Rinnsalen da so her. Das ist ziemlich abstoßend, das kann ich euch sagen. Und eigentlich würde doch jeder sagen, naja, da wo Tiere geschlachtet und aufgehängt werden und so, da muss es doch von Fliegen und Mücken nur so gewimmelt haben. Und wisst ihr, hier setzt wieder die Genialität unseres Schöpfers ein. Als wir im November eben bei diesem Israel-Besuch eine Führung durch das Stiftshüttenmodell hatten, da erklärte uns eine Mitarbeiterin, und man kann das im Internet nachlesen, dass Archäologen 1998 zu ihrem Erstaunen etwas Tempelweihrauch gefunden hatten, welches sie einem Mann aus dem Stamm Levi gaben. Und als dieser das verbrannte, dann offenbarte sich zum Erstaunen aller, dass das als hilfreichste und wirksamste Vertreibungsmittel war, durch dessen Geruch jegliche Insekten das Weite ergriffen. Ist das nicht faszinierend? Ja, also Gott stellte durch dieses Räucherwerk sichtbar, dass die ganzen Opfer jetzt nicht durch Fliegen oder Mücken verunreinigt waren. Wie sagt man, der beste Insektenschutz, den man sich vorstellen kann. Also da seht ihr wieder, Gott hat auch vorgesorgt. Er ist einfach genial. Kommen wir zum Reinigungsbecken. Das Reinigungsbecken stand zwischen Brandopferaltar und Eingang zum Heiligtum. Und da wurden keine besonderen Maße von Gott vorgegeben. Es bestand aus reinem Kupfer und wurde getragen, eben auch wieder in einem Rahmen. Aber, das ist jetzt interessant, es enthielt lebendiges Wasser aus einer Quelle oder einem Fluss. Der Priester nahm das Wasser aus dem Becken, um sich seine Hände und Füße zu waschen, bevor er das Opfer darbrachte und seinen Dienst antrat. Es ist nämlich interessant, bevor er sich nicht gewaschen hatte und gereinigt, durften sie nicht in das Heiligtum treten. Wir brauchen Reinigung von unserer Schuld. David betet im Psalm 51, wasche mich rein von meiner Missetat. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Und Paulus verweist als Jesus auf die Quelle. Christus in Epheser 5, Vers 26, Christus hat für die Gemeinde sich selbst dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sich vor sie stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und die keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern sie heilig und untadelig sei. Wenn wir durch Jesu Blut gereinigt werden, dann sind wir rein. Der Vers wurde schon zitiert heute Morgen, 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist doch interessant. Gott reinigt uns, oder Gott vergibt nicht nur, er reinigt uns auch von aller Ungerechtigkeit. Und das wird auch deutlich in der Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen. Da sagt er nämlich, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, was ich ihm geben werde, den wird nimmermals dürsten. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Das sind die ersten Geräte. Also jetzt gehen wir einen Schritt weiter und gehen uns in die eigentliche Wohnung. Da haben wir zunächst die Zeltdecken. Ja? Und zwar werden hier vier verschiedene Teppiche genannt. Das ist auch wiederum interessant, weil auch hier die innerste, die unterste Decke ist die kostbarste. Die bestand aus langen Bahnen und war die schönste, die sogenannte Cherubim-Decke. Diese Decke wird auch als Wohnung bezeichnet. Und die Farben, die ihr seht, dann später, ich komme noch ein paar Folien, es sind also weißer Leinen, violetter, blauer Purpur und Karmesinstoff. Das Weiß, das können wir uns ziemlich leicht vorstellen, steht für die Reinheit und Makellosigkeit unseres Herrn Jesus. Blau erinnert an die wahre Gottesherrschaft von Jesus, den himmlischen Aspekt. Der rote Purpur lässt seine Königswürde erscheinen. Das Rot der Purpurschnecke durfte viele Jahrhunderte nur für königliche Gewänder benutzt werden. Und schließlich Karmesin als Farbe des Blutes. Und es weist auf Jesu Leiden und Sterben hin. Und jede dieser Bahnen der Cherubim-Decke war mit einem solchen Engel aus Gold bestickt. Mose hatte das Original gesehen und diese Kunsthandwerker Oholiab und Bezalel wurden angewiesen, dass sie diese kunstvollen Deckenteppiche anfertigen sollte. Das zweite war eine Decke aus Ziegenhaar. Danach kam eine Schicht aus roten Widderfellen und abschließend eine Decke, und da gibt es jetzt verschiedene Übersetzungen, die einen sagen Delfin, die andere sagen heute von Seelöwen. Aber ist das nicht interessant, diese unattraktive äußere Schicht, da konnte man nicht vermuten, was für was Wunderbares eben innen drin war. Und ich denke, auch das ist doch wieder so interessant. Das Wahre, die wahre Schönheit ist verborgen. Hier also eben einfach mal im Überblick diese vier Decken. Und das nächste, das sage ich nur der Vollständigkeit einfach mal halber, das sind Bretter, Füße und Riegel des Heiligtums. Wie gesagt, in allem ist eine tiefe Symbolik. Hier sieht man nochmal die Felle. Können wir weitermachen. Dann kommen wir eben zu den Brettern. Also die eigentliche Wohnung sollte aus Akazienholzbrettern bestehen. Die waren dann mit Gold überzogen und wurden verankert und zusammengefügt. Hier sehen wir mal die Riegel. Und das ist interessant, ein Bild, dieses harte Holz, dieses Akazienholz ist sehr hartes Holz, das wurde bearbeitet mit Gold, dem Bild für göttliche Gerechtigkeit. Ja, und eben hier die Bretter und Sockel, wie das alles verbunden war und auf silberne Füße gestellt wurde. Dann die Säulen und Vorhänge. Am Eingang vor dem Heiligtum standen 5 Säulen aus Akazienholz, die auch mit Gold überzogen und jeweils auf einem kupfernen Fuß standen. Und dann gab es 2 Vorhänge, und das ist wirklich sehr interessant. Die eine am Tür, am Eingang zum Heiligtum, ebenfalls wieder in den Farben, ja, blau, lila, rot und weiß. Und dann diesen zweiten Vorhang, der sogenannte Scheidevorhang, an 4 Säulen aus vergoldetem Akazienholz aufgehängt. Auf diesem Vorhang, auf diesem Scheidevorhang, waren Cherubim aufgewirkt. Und auch hier steckt diese tiefe Symbolik wieder. Wisst ihr noch, der Zugang zum Garten Eden, wer stand davor? Ein Cherubim, der bewachte den Eingang, dass die Menschen nicht zurückkommen. Und auch hier sind diese Engel, diese Cherubim, sie bewachen den Eingang. Jeder, der hier nicht hinein durfte oder nicht vollständig gereinigt war, also unpassend war, musste das mit dem Leben bezahlen. Wann wurde diese Cherubimdecke eigentlich entfernt? Auf Golgatha. Da nämlich zerriss bei Jesu Tod der Vorhang, und da geht es um diesen Vorhang, zerriss der Vorhang von oben nach unten. Von oben nach unten. Das zeigte nämlich, es kann nur von Gott kommen, nicht von Menschen. Menschen könnten unten anfangen. Aber Gott ließ den Vorhang zerreißen. Der direkte Zugang zu Gott war durch Christus wieder frei. Kommen wir zum Heiligtum und seinen Geräten. Da haben wir den Schaubrottisch. Ja, dieser Tisch mit den Schaubroten, der stand an der Nordseite, also rechts im Heiligtum. Ihr könnt das hier sehen, der bestand aus Akazienholz, das mit Gold überzogen war und hatte immer diese Ringe und diese Stangen, damit man ihn auch transportieren konnte. Da standen dann Schüsseln und Schalen. Und was ihn ausmachte, es lagen 12 Brote auf diesem Tisch. Und natürlich tiefe Symbolik und Zahlensymbolik auch in der Bibel. Diese 12 Brote symbolisierten die 12 Stämme Israels. Das war ein Bild für die kontinuierliche Vorsorge Gottes. Gott trat seinem Volk gegenüber nicht nur als Richter und Herrscher auf, sondern er wollte auch diesen vertraulichen Umgang mit ihnen haben. Tischgemeinschaft drückt Vertrauen und Gemeinschaft aus, was wir heute ja im Abendmahl immer wieder feiern dürfen. Und Jesus sagt, das habe ich auch hier drunter, ich bin das Brot des Lebens. Nach 2. Petrus 1 hat Jesus uns alle Dinge gegeben, die zum Leben in Gottes Furcht und Seligkeit erforderlich sind. Der zweite Gegenstand ist der goldene Leuchter, die Menora. Die stand auf der Südseite des Raumes und auch sie war aus einem Stück hergestellt. Sie bestand aus reinem Gold, die wog ca. 36 Kilo, das ist schon eine Menge. Und auch für sie gab es keine konkrete Anweisung, deshalb gibt es hier verschiedene Abbildungen. Aber interessant ist, dass es diesen einen Schaft gab und daraus kamen dann diese 3 Arme zu jeder Seite. Sie hatte Lampen auf dem Leuchter und dort musste der Priester jeden Morgen und jeden Abend reines Öl einfüllen. Es war die einzige Lichtquelle in der Stiftshütte und sie brannte Tag und Nacht. Auch hier könnten wir denken, natürlich Bibelleser sofort, was heißt das? Unser Herr sagt, ich bin das Licht der Welt. Ja, und in Jesaja lesen wir, dass Gott sieben Geister Gottes aus dem Spross Isais hervorgehen. Sieben ist die Vollzahl. Das ist der Messias. In Offenbarung lesen wir, dass sieben Geister vor dem Thron Gottes stehen. Und dieses Salböl, was auch genau nach göttlicher Anweisung hergestellt wurde, ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Soweit der goldene Leuchter. Schließlich noch der goldene Räucheraltar. Das dritte Möbelstück des Heiligtums, das war recht klein. Das sieht man hier, der war nur 50 mal 50 und einen Meter hoch. Akazienholz mit Gold überzogen, das kennen wir schon. Und auch durch Ringe und Tragestangen für den Transport. Er stand vor dem Heiligtum, vor dem Allerheiligsten besser gesagt, das die beiden trennte. Und jeden Abend und jeden Morgen nahm der Priester frische, heiße Kohlen von dem Brandopferaltar, wodurch sie gesegnet waren, und legte sie auf den Räucheraltar. Und dann kam diese feine Mischung her, was ich eben schon sagte, das ist jetzt dieses perfekte Insektenspray sozusagen gewesen. Übrigens noch eine interessante Symbolik. Satan wird ja auch der Herr der Fliegen genannt. Das ist nämlich die hebräische Bedeutung für Beelzebub. Ja, Herr der Fliegen. Und Weihrauch ist ein Zeichen für die Anbetung Gottes. Wenn wir also, das ist die Symbolik, wenn wir also Gott anbeten, ja, dann kann der Satan nicht mehr weiter herumschwirren. Ja, er muss fliehen. Das Räucherwerk repräsentiert unsere Gebete und unseren Lob Gottes. Finden wir viele Bibelstellen, Psalm 141, mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer, sagt der Psalmist. Oder in Offenbarung 8 heißt es, ein Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß und es wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und damit komme ich zum letzten und faszinierendsten Gegenstand der Stiftshütte. Aber bevor ich das tue und wir nochmal so richtig aufnahmebereit sind, lasst uns doch aufstehen und lasst uns dieses Lied, Würdig das Lamm, das müsste da auch drauf sein. Ihr habt so gute musikalische Leute hier, das kann doch bestimmt jemand spielen, oder? Könnt ihr das so spontan begleiten? Würdig das Lamm, das geopfert ist. Lasst uns vielleicht aufstehen dazu und das singen und dann kommen wir noch zum Allerheiligsten. Ja, kommen wir noch zum Allerheiligsten. Dieser Würfel mit den Maßen, 5 mal 5 Meter, ein Raum ohne Lichtquelle, ohne Fenster. Aber Gott selbst ist das Licht und keine Finsternis in ihm, so lesen wir es in 1. Johannes 1. So wird es übrigens auch im neuen Jerusalem sein. Diese Stadt braucht keine Sonne, braucht kein Licht, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und er ist die Lampe. Dieser kleine Raum beherbergte nur einen einzigen Gegenstand, die Bundeslade. Und folgende Bilder beschreiben sie vielleicht nur ein wenig. Es war eine aus Akazienholz gefertigte Lade und sie beherbergte, war von außen und innen mit Gold überzogen und sie konnte man auch tragen. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an die Geschichte, wo der David dann später nämlich die Bundeslade holen wollte, aber hat sich nicht dran gehalten, was der Herr gesagt hat. Er hat sie auf den Ochsenkarren spannen lassen. Und dann kommt diese dramatische Geschichte, wo dann der Ussa, als dann die Lade abgleiten will, der hält dann, will dann die Bundeslade aufhalten und der stirbt daran. Boah, diese Geschichte hat mich immer ziemlich umgehauen. Ich fand, wie kann Gott so ungerecht sein? Der Mann hat es doch nur gut gemeint. Aber auch hier merken wir etwas von dieser Heiligkeit Gottes. Sie hatten es eben nicht so gemacht, wie Gott es gesagt hatte. Aber das nur am Rande. Für die Lade wurde ein Deckel gefertigt, der auch der Gnadenstuhl bezeichnet wurde. Oben darauf waren diese zwei Engel, diese Cherubim, ja, die sich gegenüberstanden und mit ihren Flügeln bedeckten sie diesen Deckel. Die Bibel sagt uns nicht, ob die Herrlichkeit Gottes glühend sichtbar war oder ob es pechschwarz in dem Raum stand. Jedenfalls führten die Stäbe den hohen Priester zu dem Sühnedeckel, damit er das Opferblut darauf sprengen konnte. Im Inneren befanden sich drei Gegenstände, nämlich die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten, ein Krug voll Manna und der Stab Aarons, der über Nacht gegrünt war und Blüten trug. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Dieser Kasten, wenn ihr euch das so mal anhört, ja, okay, ganz nett gemacht, aber was machte diese Bundeslade so besonders? Und da gibt es nur eine Antwort, die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes machte diese Bundeslade so besonders. Da heißt es in 2. Mose 25, dort werde ich dir begegnen und von der Deckplatte herab zwischen beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind und alles zu dir reden, was ich dir für die Kinder und Söhne Israels auftragen werde. Die Bundeslade war also der Ort der Gegenwart Gottes. Wenn er ihm Anweisungen gab und am großen Yom Kippur-Tag, einmal im Jahr durfte der Priester dorthin. Und man weiß, dass man dem Priester ein Seil an den Fuß gebunden hat, weil wenn er nicht rein gewesen war, zum Beispiel, und fiel dort tot um, man hätte ihn gar nicht rausholen können. Weil das die Gegenwart Gottes war und da durfte der Priester nur einmal rein. Also mussten sie ihn dann rausziehen, wenn er dort gestorben wäre. Die Bundeslade war also der Gegenstand, der Ort, der Gegenstand Gottes. Und ich musste so denken, liebe Geschwister, was haben wir für ein Vorrecht? Wir haben nämlich immer freien Zugang zu diesem allmächtigen, ewigen Schöpfergott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist das zu fassen? Dass wir dort immer hingehen dürfen. Und diese Bundeslade war transportabel. Das heißt, Gott zeigte anschaulich, dass er eben mit seinem Volk unterwegs war. Und das gilt bis heute. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an die Vollendung des Zeitalters. Und ja, ich möchte einfach diesen Teil der Darstellung damit beenden und zum Schluss noch ganz kurz in der Zusammenfassung sozusagen deutlich machen, was ist denn eigentlich anhand der Stiftshütte der Weg zu Gott? Ich hoffe, dass wir diese Symbolkraft der einzelnen Gegenstände deutlich sehen konnten. Wenn man die Anordnung der Gegenstände in der Stiftshütte sieht, ergibt sich da die Form eines Kreuzes. Das fand ich jetzt auch interessant, ja. Wenn man also davor steht, ne, man kommt im Eingang rein, der Brandopferaltar, Waschbecken, der Leuchter steht links, die Schaubrote rechts, der Räucheraltar. Und Gott wusste das alles schon vorher, als er das ihnen gesagt hatte. Als er dem Mose das Modell gezeigt hatte. Dreh- und Angelpunkt unseres Weges zu Gott ist Jesus. Und deshalb nochmal in aller Kürze jetzt diese Punkte, die 7 Punkte nochmal genannt. Erstens. Er ist der einzige Weg. Wir hatten einen Eingang zum Vorhof. Zweitens, er hat für unsere Sünden auf dem Altar bezahlt. Brandopfer. Drittens, er wäscht uns und reinigt uns durch sein Wort. Das Waschbecken. Viertens, er ist das Brot des Lebens und ernährt uns mit seinem Brot. Das war der Schaubrottisch. Er ist das Licht der Welt, der Leuchter. Sechstens, er war der Wohlgeruch des Vaters, an dem er Wohlgefallen hatte. Und schließlich, er vermittelt für uns vor dem Vater und konnte als perfektes Opferlamm den Zugang zum Vater herstellen. Jesus. Diese Predigt, die sollte euren Appetit anregen, nämlich dahingehend, selbst zu forschen, was das mit der Bedeutung der Stiftshütte auf sich hat. Der Weg zu Gott am Beispiel der Stiftshütte. Ich hoffe, man konnte mir jetzt etwas abspüren. Ich bin bewegt und fasziniert davon, welch tiefe Symbolik unser Herr da hineingelegt hat. Und nochmal, er wollte es nicht nur Israel, sondern allen künftigen Generationen zeigen, wie man zu Gott kommen kann. Das Volk Israel dient uns ja als Anschauungsbeispiel. Und Jesus ist diese Erfüllung aller Verheißungen. Und ich wünsche uns, dass uns das neu groß geworden ist, was dieser Jesus für uns, für dich und mich persönlich getan hat. Lasst mich schließen mit einem Vers aus Hebräer 10, der das auch nochmal so zusammenfasst. Und wisst ihr, hier schlage ich nochmal ganz kurz die Brücke, wenn Leute sagen, ach, Altes Testament, Stiftshütte, was ist das denn? Das brauche ich doch nicht. Aber wenn ihr den nächsten Vers liest, wie kann man jemals verstehen, wofür hier ist vom Vorhang die Rede, von freiem Zugang die Rede? Das kann ich nur verstehen, wenn ich weiß, wie schwer und wie genau das Volk Israel diesen Weg einhalten musste. Also lasst mich schließen mit diesem wunderbaren Versen aus Hebräer 10. Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum. Liebe Geschwister, Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Er hat uns einen neuen Weg durch den Vorhang hindurch gebahnt, einen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang war praktisch sein irdischer Körper. Und wir haben auch einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit aufrichtigem Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Amen.